vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich manage alles, was mir beigebracht wurde jetzt in 30 Minuten. Etwas rausnehmen, etwas reinstellen. Und das wird uns nicht stören bei der Überlegung, welche Suche betreibt nun der neue russische Film. Um 1995 kam es zu einem rapiden Verfall des nationalen Filmmarktes und Filmverleihs. Film kam nicht beim Volke an und dadurch konnte keine Diskussion um die neue symbolische Gemeinschaft geführt werden. Und parallel zu diesem ökonomischen Verfall passierte eine Umwertung der sowjetischen Werte, auch der Homo Sovieticus, die als Savok überschrieben und als nicht zivilisiert, vulgär, ernststirnig verlacht wurden. Und all das geschah innerhalb eines ästhetischen Programms, das Tschernucha genannt wurde, eine morbide, hässliche Zeichnung des instabilen Lebens, das der erniedrigende und menschenunwürdige Existenz. Wenn Sie heute jedoch zufällig einen russischen Film sich anschauen, der nicht auf den internationalen Festivals läuft, wo immer noch den gefundenen visuellen Repräsentationskanon reproduziert wird, wie zum Beispiel in dem Film von Juri Bykov Durak, ein Dummkopf von 2014. Dieser Film wurde ausgezeichnet in Locarno und dann in Dublin und jetzt wird nachgetraut, dass warum hat Russland nicht diesen Film für Oscar nominiert, weil man ihm in Frankreich eine große Zukunft prophezeit. Also dieser Film reproduziert noch den alten Kanon der Mitte der 90er Jahre und er läuft nicht in russischen Kinos. Wenn Sie aber ins Kino gehen und dort einen Film anschauen, werdet ihr sich wundern, weil dieser Repräsentationskanon völlig durch einen anderen abgelöst wurde. Wir haben mit werbeträchtigen Hochglanzbildern zu tun, umwerfen schöne Frauen, nicht weniger attraktive Männer, durchdesignte Interieurs. Und diese Veränderungen, die man sofort in den Lifestyle-Filmen sieht, die die Zuschauer sich noch anschauen, das sind zwei Bilder aus dem Film von Anna Melikian, Star, Zvezda, auch von 2014. Und diese Veränderungen sehen Sie auch in der Stadtlandschaft und in den Fotos, die diese Landschaft abbilden. Wie das sind die Bilder nicht aus einem Werbung und nicht aus einem Glanzmagazin. Das sind auch Filmbilder aus dem Film Duchless. Und ich hoffe, dass ich gehe noch auf diese Filme ein. Sondern da sind die erkennbaren Stadtlandschaften aus Moskau der 70er Jahre. Und das sind die Stadtlandschaften von heute. Das ist Haus Fabergé. Und das ist Lushkov City. Es ist nicht Dubai. Es ist das Zentrum von Moskau. Da sind die Städte vom Konsum, also der 70er Jahre. Und da sind die Städte von Konsum heute. Und ja, mit diesen Brüchen muss nicht nur der Flaneur, der durch diese Räume sich begibt, sondern auch Filme umgehen. Und deshalb wollte ich heute in dem Vortrag auf diese Brüche eingehen, die ich in dem postsowjetischen Film der letzten 10 Jahre beobachte und die ich als Zeichen der tiefen Veränderungen des russischen Filmverständnisses und auch der Gesellschaft begreife. Vor allem interessierte mich, also als ich mich also mit diesen Filmen der letzten Jahre beschäftigt habe, die Entstehung der kommerziell erfolgreichen nationalen Filme, die jenseits des der Landesgrenzen überhaupt nicht bekannt sind. Im Unterschied zu ambitionierten Festivalfilmen, die noch im alten Modell des Autorenkinos sowjetischer Prägung eine betonte Aufmerksamkeit im Ausland bekommen, von Sakurovs Arbeiten bis Andrei Zwerginzew, Leviathan. Doch im Lande werden diese Filme überhaupt nicht gesehen. 2016 wurde das Jahr des russischen Films ausgerufen und die Regierung hat den Kinobesitzern angeboten und natürlich den Verleihern auch, sich zu verpflichten, 20% mit nationalen Produktionen zu besetzen und natürlich dafür die Subventionen zu bekommen vom Staat. Doch die Verleiher und die Kinobesitzer haben das abgelehnt und gingen nicht darauf ein. Weiter beobachte ich, also parallel zu erfolgreichen nationalen Blockbuster, die Entstehung neuer Helden. die sehr stark an die westlichen Modellen orientiert sind, sowohl im Aussehen als auch im Repräsentationscode, in den Situationen, in Konflikten, in die sie gestellt werden. Und ich beobachte die Befähigung aus dem Gefühl der Instabilität, die die Filme der 90er Jahre bestimmt hatte, zu Stabilität. Von Tschernucha zu einer neuen Mischung aus Glamour und Dreck. Vom Asketismus des sowjetischen Films der letzten Jahre zu Sensualität der neuen Prägung und von der Sozialkritik zu einer Readressierung Antisubjektivität, also nicht mehr Stalin oder der Staat oder das System oder Putin sind Heilbringer oder Dämonen der Entwicklungen, die die Helden also über sich ergehen lassen. Sie sind nicht die Quelle des Übels, sondern jedes Subjekt selbst, das im Film erscheint und also muss einzeln klar werden mit den Dämonen und Übel, das ihr begegnet. Und ich sehe darin die Geburt der postsowjetischen Subjektivität und eigentlich den größten Verdienst des russischen Films der letzten 10 Jahre. Möglicherweise dauert diese Stimmung nicht lange und die Krisen werden diese neue Stimmung ersticken und viel schneller abschalten, als sie sich dann weiterentwickeln kann. Doch damit die Filmwissenschaftler unter ihnen sich nicht langweilen, die sich nicht sonderlich für die Abweichungen des Postsowjetischen vom Sowjetischen interessieren, anders als die Slawisten, werde ich versuchen, diese Veränderung an einem Beispiel von 2 Kriterien auszumachen, die ich in Zahlen zusammenfassen kann und in den bestimmten Bestimmungen. Deshalb will ich mich auf die Schnittfrequenz, also die Geschwindigkeit dieser Filme konzentrieren und die einen von einem neuen Umgang mit der Zeit zeugen und an die Oberflächenbeschaffenheit, also im Russischen Faktura oder Textura genannt, und Lichtverhältnisse in diesem Zusammenhang eingehen. Und an diese beiden Parameter haben natürlich eine lange Vorgeschichte in russischen und sowjetischen Diskussionen um den Film. Sie führen vom Futurismus und Konstruktivismus bis hin zu der neuen Phänomenologie und eröffnen auch den Weg über Atmosphäre und Stimmungen im russischen Film und in der russischen Gesellschaft von heute zu sprechen. Da die Schnittfrequenz über eine qualitative, quantitative Auswertung der Filme zu fassen ist, fange ich mit den Zahlen an. Mit der Statistik, um anzudeuten, wie die Entwicklung in den letzten 10 Jahren vor sich ging, damit ich sie ein bisschen in dieses Umfeld einführe. Während die Spielfilme bei den Zuschauern nicht ankamen, weil sie einfach im Kino nicht laufen, übernahm jetzt das Fernsehen mit seinen populären Serien die Rolle des Mediums, das eine neue symbolische Gesellschaft bildet und das Alte ersetzt. Und die Zahlen, die ich benutze in dieser Tabelle, kommen aus dem Aufsatz von Miroslava Segeda und ist online abrufbar. Sie betreibt eine statistische Erfassung des sowjetischen und postsowjetischen Films. Und Sie sehen, dass ab 2008 die Zahl der Fernsehserien über die Zahl der produzierten Filme dominiert. Es sind nicht also billige Sachen, die schnell produziert werden, Vorabendserien, sondern die teuren Aufwandproduktionen, die von bekannten Filmregisseuren, Autorenfilmregisseuren, die in Cannes, Locarno, Venedig große Preise gewonnen haben, produziert wurden von nicht von Fernsehen, der Stelle von Filmstars. Und das sind, wie Sie wissen, wahrscheinlich die Slawisten, nicht nur die Verfilmungen von Bulgakov, Dostojewski, Pasternak, Scholochow, Vasili Grossman oder Varlam Shalamov, sondern auch historische Serien wie Das Tauwetter von Todorowski oder Die Jäger nach Diamanten von Alexander Koth. Es sind unter ihnen auch Kopien und Imitationen von HBO und Fox und BBC, wie der russische Sex in the City, also der kurze Lehrgang zum glücklichen Leben von Valeria Gay-Germanica, auch eine Regisseurin, die in Cannes mit ihrem Debüt eine große Aufmerksamkeit auf sich zog, sind auch also die Übertragungen der Fox-Serien wie Kitchen Confidential oder BBC-Serien Life on Mars, also im Russischen ist das die dunkle Seite des Mondes, oder eben Pavel Lungins Übertragung auf das russische Material des amerikanischen Homelands, Rodina, was im vorigen Jahr lief. Und das ist für mich eine fatale Entwicklung in bestimmter Hinsicht, weil das Fernsehen den Film wegdrängt und die Regisseure absaugt. Und während, also das ist meine zweite Tabelle, während früher die Genrefilme eine Randexistenz in der sowjetischen Filmindustrie führten, also sieht es jetzt anders aus. Man hat auch die Produktion von Genre-Kinos total umgestellt und das Melodrama, das bereits im vorrevolutionären Russland das populärste Genre war, ist heute immer noch dominierend, wie Sie sehen, gefolgt vom Kriminalfilm und Drama, Komödie und so weiter. Und dann erscheinen auch Mystery Story und Vampire-Filme, was ganz neu ist. Die populären Sujets, Sie merken, also selbst im Melodrama sind es Verbrechen und Liebesaffären, Krieg, Mystizismus, Ärztefilme, Terrorismus, also es ist das, was Sie sonst überall entdecken, mit einigen neuen Themen, die dazukommen. Interessant sind auch die historischen Figuren. Bis 1996 war es Lenin, also absolut dominierende Figur in 72 Filmen. Also keiner konnte an ihn ranreichen. Also in dieser Zeitspanne 2002 bis 2011 ist es Stalin, gefolgt von Beria und allen anderen. Und es ist kein Zufall, dass Ivan der Schreckliche und Peter der Große diese Reihe der Diktatoren abschließen, die die Aufmerksamkeit der Filmemacher auf sich ziehen. Doch interessanterweise, dass der Film, der mit der größten Anzahl der Kopien gestartet wurde, 1400, keiner von diesen Filmen kommt daran, ist ein Biopic über Wissotsky, der populärste Sänger, der 1980 gestorben ist. Wenn wir über die historische Perioden nachdenken, die auch, also die Aufmerksamkeit, die größte Aufmerksamkeit der Filmemacher nach sich ziehen, ist es Krieg, also die 40er Jahre, 118 Filme, und die 90er Jahre, 80 Filme. Und das ist auch interessant. Doch die größten Änderungen merke ich, oder Sie können das merken jetzt, wenn ich an die meistgebrauchten Worte in den Filmtiteln, also an mich anschaue. In einer statistischen Erfassung wiederum von Segeda, den nationalen Produktionen, die bis, also von allen Filmen, die bis 1996 produziert wurden, kommen drei Worte am häufigsten. Und das ist Liebe, 221 Mal Leben, 75 Mal und Glück, 61 Mal und Mensch. Und jetzt, also wenn man die Produktionen der letzten, der neuen Jahre der, sich anschaut, es ist immer noch Liebe, Russe und Tod. So hat der Russe den Menschen ersetzt, der früher an derselben Stelle stand, und Tod das Glück. Und diese lakonische Verknappung eigentlich bezeugt für mich diesen Umbruch. Wie sah die Formel des erfolgreichen russischen Films aus? Nach Perestroika zeichneten die Filme, die keine außer westliche Filmkritiker sehen wollte, den Zerfall des Sozialismus eben in diesen morbiden Farben, eine politische Anklage an das Regime. Und Mitte der 90er Jahre wird dieses Material an die Genrestrukturen angepasst und so wird Bruder zum populärsten Film des Jahrzehnts. Ein Killer, ein ehemaliger Soldat aus Tschetschenia, räumt im Mafia-Milieu aus und hilft den Erniedrigten und Beleidigten. Und eigentlich war das die Adaption des Genres an das Material des Autorenkinos, gemacht von einem Autorenfilmregisseur, der mit einer Kafka-Verfilmung seine Karriere startete. Doch ab 2000 Jahren erscheinen diese erfolgreichen neue russische Filme, die waren zunächst Imitationen des westlichen Genres, wie Bruder zum Beispiel, und Fantasy-Filme, Vampir-Filme wie Nightwatch, den Sie möglicherweise gesehen haben. Aber dann kam etwas Neues. Timur Bekmambetov, der Sequel Nightwatch gemacht hat und damit auch in Hollywood angekommen ist, machte die Remakes der populären sowjetischen Filme der 70er Jahre, die er in das neue Jahrtausend übertragen hat, wie Rizanov, Die Ironie des Schicksals, also Reloaded. Und es folgten andere sowjetische Filme und für mich haben sie diese neue Welle der nationalen Blockbuster eingeführt. Und mit solchen Titeln, die Sie möglicherweise nie gehört haben oder nie gesehen haben, wie Nascha Rascha oder Goriko 2013, also ein der erfolgreichste Film dieses Jahres, oder Duchless, also der erfolgreichste Film des Jahres 2012. Und in diesen Filmen, die im Inland gesehen werden, wird plötzlich Savok, dieser Homo Sovieticus, als nationaler Held akzeptiert. Man akzeptiert sich selbst. Und auf diese Weise wird eine Brücke gebaut zwischen Generationen, zwischen sozialen Schichten und vor allem, was für mich interessant ist, zwischen visuellen Welten von damals und jetzt. Und was in den 90er Jahren als Ekel von sich gewiesen wurde, wird nun gefeiert. Also so sind wir, so ist unser Leben. Es ist vulgar, brutal, sentimental, stets, also alle sind stets betrunken. Doch das können wir voller verzweifelter Begeisterung feiern. Und das ist eine neue Stimmung. Diese Filme haben eine rasante Entwicklung der Handlung und die Montage. Und die Montage orientiert sich an die Montage der amerikanischen Filme. Sie sind anders geschnitten. Ihre Dramaturgie erweist eine klare Strukturierung. Die Helden sind aktiv und attraktiv. Gewalt und Sex werden gezeigt. Also anders als im früheren sowjetischen Film, wo eine Begrenzung gab, nicht mehr Gewalt als 2 Minuten, also was die ganze Länge des Films betrifft. Und natürlich erfordern diese neuen Filme einen anderen Helden, einen Helden, der sich bewegt, einen aktiven Helden. Das mag für die Filmwissenschaftler irgendwie komisch klingen, aber nicht für die Slawisten, wo sie wissen, dass der nationale Held, sei es Ablomov oder Yuri Zhivago, ist der Held, der nicht handelt. Also Kutuzov ist ein Feldmarschall, der durch Nichthandlung Napoleon, diesen westlichen Helden, besiegt. Und Ablomov, der handelt nicht nur, der bewegt sich nicht nur. Und um einen Actionfilm, einen Kopffilm, einen Lifestyle-Film voranzubewegen, brauchen wir jemanden, der sich bewegt und schnell bewegt, um an die Geschwindigkeit anzukommen. So musste also ein neuer Held geboren werden. Und also zum Idiom von diesem neuen Helden wurde ein junger Mann, Daniela Kozlowski, also ein Absolvent der Marineakademie zunächst, der von dieser Marineakademie zu einer elitären Theaterschule bei Lev Dodin wechselte. Und er macht alles. Er hat ein Chanel Nummer 5 Werbung mit Keira Knightley gedreht. Er hat ein Hollywood Vampir Movie gedreht. Er hat einen sowjetischen Spy Movie gemacht. Aber er hat auch Dobrowski gemacht, also Pushkin-Helden, in die Gegenwart versetzt. Er hat in Duchless, in Sequel, die Hauptrolle gespielt und er hat den charismatischen, realen Eishockeyspieler Harlamov in dem nationalen Blockbuster Legende Nummer 17 verkörpert. Und er bewegt sich, wie Sie merken, also auch in einem statischen Bild. Und hier möchte ich gern also zu diesem meinen spezifischen Parameter wechseln über die sogenannte über Average Shot Length. Ich erkläre gleich, was das ist. Das ist ein Parameter, das von Barry Sode, einem englischen Filmwissenschaftler, eingeführt wurde, der versucht hatte, also schon in den 70er Jahren eine quantitative Erfassung der Filmstile zu führen und dafür nach Parameter suchte. Also Average Shot Length ist die Durchschnittslänge einer Einstellung im Film. Man nimmt die Filmlänge und man nimmt die Anzahl der Einstellungen, man teilt das und dann kommt man zu diesem ACL. Und er hat gezeigt, also weil er über also längere Zeitperioden diese Average Shot Lengths von Filmen verglichen hat, er hat gezeigt, dass diese Schnittfrequenz, wie wir das ins Deutsche übersetzen würden, doch etwas sagt über die Art, wie die Filme geschnitten wurden und wie also die Geschwindigkeit, also durch die Montage, wiedergegeben wird. Und die historische Zeit erfuhr in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine unwahrscheinliche Beschleunigung mit 3 mehr oder weniger erfolgreichen demokratischen Revolutionen innerhalb eines Jahrzehnts. Und auf diese Beschleunigung hat der russische Film mit der Änderung von seiner Einstellungslänge reagiert. Ein Jahr vor der Revolution 1916 betrug diese Durchschnittslänge einer Einstellung in dem Film Stumme Zeugen von einem prominenten russischen Stummfilmregisseur Evgeny Bauer die Länge 1 Minute 2 Sekunden. Damit Sie wissen, was das bedeutet, also vergleiche ich mit der Durchschnittslänge eines amerikanischen Films aus diesem Jahr und das ist 3-mal so langsam. In dem ersten Film, der das Szenenbildner von Bauer ein Jahr nach der Revolution gedreht hat, also 2 Jahre nach Stummen Zeugen, Lew Kuleshov, betrug die Durchschnittslänge einer Einstellung 6 Sekunden. Das war 2-mal so schnell wie die Durchschnittslänge einer Einstellung in einem amerikanischen Film aus demselben Jahr. Also, und das hat Juri Zivjan, also ein großer Fachmann für den schnellen russischen, für den russischen vorrevolutionären Film, ausgerechnet, und er hat die Plattform Cinemetrix ins Leben gerufen, wo sie mit einer freien Software also selbst die Filme messen können und zu verschiedenen Ergebnissen kommen können. Und ich komme noch auf diese Datenbank zurück. Dieser Ausdruck der Geschwindigkeit setzte sich parallel zur Neufassung der Montage, Zeit- und Raumkonstruktionen durch und Ivan Peristiani, ein populärer Darsteller des vorrevolutionären Films, der den ersten sowjetischen Western 1923 drehte, Rote Teufelchen, Krasne Divalata, hat 24 einen Aufsatz veröffentlicht, Amerikanismus, und das ist interessant, weil sein Film als der schnellste Film dieser Zeit gefeiert wurde. Er, wegen der amerikanischen Dynamik. Und er meinte, dass dieser amerikanische rasante Blödsinn ihn ermüde und der russische Film sich auf seine nationale Essenz besinnen müsse. Ich zitiere, die Handlung und die Bewegungen unserer Schauspieler, wie auch die Plots unserer Filme, hatten eine eigenständige Färbung. In der Langsamkeit, mit der sich unsere Filme auf der Leinwand entwickeln, können Ausländer das authentische Leben und die immense Weite unseres Landes spüren. Ein Amerikaner, meinte Peristiani, lebt nach einem Sekundenzeiger, anders als die Russen, die für die nur Minuten zählen und auch die erst nach dem Kratzen im Nacken. Sergei Eisenstein, der Regisseur dieser neuen Schule, der Regisseur der schnellen Schnitte, hatte die ersten Experimente mit Flickering gemacht. Also mit der Montage der Einstellungen, die aus 2-3 Fotogrammen, also 2-3 Bildchen entstehen, die sie gar nicht so wahrnehmen, und in der Alternieren von diesen 2-3 Bildchen, und hat dadurch ein anderes Phänomen der filmischen Bewegung erzeugt. Man kann diese Durchschnittslänge der Einstellung messen und mit bloßem Auge sehen. Und nach diesen kurzgeschnittenen Filmen, die in der Welt also wahrgenommen wurden, gerade wegen dieser neuen Art der Montage, verschwand der russische Film also von der Oberfläche und von der Aufmerksamkeit der Filmwelt, also ich meine draußen. Und erst die Filme von Tarkovsky haben wieder also dieses Idiom des nationalen Films draußen präsentiert. Und das ist, er hat das also ganz neu definiert, nicht schnell, sondern sehr langsam. Damals. Es ist interessant, dass viele Verfahren, die Tarkovsky also in seinen Autorenfilmen durchgesetzt hatte, also komplizierte narrative Konstruktionen, Träume, Visionen, Flashbacks, verlorene Verbindungen, Diskontinuität, keine Psychologisierung, also all das, was der Film der Moderne auszeichnet, auch the unreliable narration, was jetzt so praktiziert wird, alle diese Verfahren aus dem Autorenfilm wechselten längst in den Mainstream-Kino. Und keiner, also der junge Zuschauer, wundert sich über die narrative Besonderheiten von Stalker. Also was ist Stalker schon nach Matrix und nach Inception, nach Lost und allen anderen? Doch die Zuschauer verstehen nicht, die Jungen, warum die Dresine in diesem Film 4 Minuten lang fahren muss. Also, und das passiert nichts. Aber also das Autorenkino entwickelte sich nach Tarkovsky, und wenn ich die diese Durchschnittslänge seiner Einstellung mit den Durchschnittslängen von solchen Filmen von Slow Cinema wie Zanmin Lai und Pedro Costa und Fred Kellermann, natürlich Bellatar, vergleiche, dann erscheint Tarkovsky wie ein dynamischer Regisseur. Sie sehen also, und ich habe das rausgeschrieben, und ich habe mit Cinemetrix gearbeitet, dass in seinem Solaris diese Durchschnittslänge war also 22,9 oder 33,1 Sekunden, und es wird immer länger, bis er in Offred in 72,3 Sekunden erreicht mit der längsten Einstellung, die 544 Sekunden dauert. Doch es ist immer noch zu schnell im Vergleich zu Goodbye Dragon Inn von Zanmin Lai, also der gleich mit 53 Sekunden Einsteig, also so, der Durchschnittslänge, oder Liverpool von Alessandro Alonso mit 63 Sekunden, und ich will nicht alles durchlesen, Sie können das auf meinem Folie sehen, bis zu Bellatar, also Turin Horse mit Durchschnittslänge der Einstellung 229 und noch was Sekunden. Allerdings, nach dem Umbruch der 90er und 2000er Jahre, als Russland anfing, diese erfolgreichen Filme zu produzieren und den eigenen Blockbuster machte, kamen wir auf die Durchschnittslänge bei Douglas von 3,2 Sekunden. Und das ist sehr, sehr schnell. Deshalb möchte ich Ihnen also einen kurzen Ausschnitt zeigen und...
Меня зовут Макс. Мне 29 лет. Для всех я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель кредитного департамента в крупном российско-французском мегаполис-банке. Я разновидность дорогой проститутки, лавирующей между завышенными запросами руководства, собственным разгильдяйством и тупостью подчиненных. Мои клиенты – это мое начальство. Я считаюсь одним из лучших игроков в команде, и мой годовой доход евро составляет симпатичную сумму с 5 нулями. Жизнь удалась. А вот и наш офис. Башня Мордора. Обитель мирового корпоративного зла. In an hour's time. Золотой телец требует новых и новых кровавых жертвоприношений. Жрецы Майя были щенками по сравнению с менеджером среднего звена. Отрезанные головы скатываются к подножию пирамиды, но этого уже никто не замечает.
Вызывали?
Sie merken natürlich, dass der Film wie ein Werbeclip geschnitten wurde, und er wird langsamer, aber er kommt trotzdem auf diese erstaunliche Durchschnittslänge von 3 Sekunden, und das war für mich schon ein sehr, sehr rasanter und sehr, sehr harter Umbruch. Draußen jedoch werden natürlich, ich meine, auf den Festivals laufen nicht die Filme mit dieser Qualität, sondern langsamen Filme, die nochmal den Repräsentationskanon von Tarkovsky reproduzieren, sei es Sakurov, sei es Zwergenzew, sei es Papagrewski. Und im Prinzip ist es eine postkoloniale Situation, wo die Regisseure, bewusst oder unbewusst, egal, sie reproduzieren einen Stereotyp, der erwartet wird. Mit den dunklen slawischen Seele, die sich langsam entwickelt, selbst und metaphysisch sich hingibt, selbst wenn eine Verfilmung des deutschen Stoffs Faust ist. Schwache Narrativität, langsames Tempo, andere Schnittfrequenz und sehr dunklen Bilder. Und das erlaubt mir, zu meinem zweiten Parameter zu wechseln, zur Oberflächenbeschaffenheit und Licht. Der Begriff Faktura oder Textur, die ich als Oberflächenbeschaffenheit zu übersetzen versuche, wurde von Futuristen eingeführt und breit diskutiert, angeregt durch die Diskussionen um den Taktilismus. Die Entdeckung des neuen Sinns, das haptische Sehen, über die Kunst, die direkt über die Haut einwirkt. Und in Russland, der sehr schnell in Mystik verfällt, wurde das populär nicht nur dank Futuristen, sondern in erster Linie durch die parapsychologischen Kreise, in denen das Konzept der Dermo-Optical-Wahrnehmung, das auch als Dermal-Vision, Eyeless-Sight, Skin-Reading, Finger-Vision, Para-Optic-Perception, Cutaneous-Perception und so weiter bezeichnet wurde, alle Begriffe, die in der Parapsychologie benutzt werden, für die Bezeichnung der angenommenen Fähigkeit der Haut des Menschen, also den Text wahrzunehmen, das Bild wahrzunehmen oder die Farbe wahrzunehmen. Also das wurde von Jules Romain oder Léon Daudet propagiert. In den 30er Jahren haben die russischen Psychologen wie Alexei Leontief also die Experimenten mit diesem Dermo-Optical Vision durchgeführt, und die vielen Wissenschaftler wissen wahrscheinlich, worüber ich spreche, weil diese neue Phänomen, das wurde nicht über die parapsychologische Schiene, sondern über die neue Phänomenologie in die Filmwissenschaft wieder eingeführt durch das Buch von Laura Marx, die die Ideen des haptischen Sehens wiederbelebt hat, durch die neue Phänomenologie von Vivian Sobchak, die über die Wahrnehmung des Films als ein multisensorielles Erlebnis spricht, und wir erleben den Film anders als über das rationale, distanzierte, analytische Sehen. Wir erleben den Film auch mit anderen Sinnen, mit Körpersinnen, und für sie ist es wichtig, dass dabei also diese körperliche Wahrnehmung nicht die Rationalisierung erfordert, die sofort in eine Übersetzung in den Diskurs bedeutet oder in die Symbolebene. Wir bleiben direkt beim Filmbild und reagieren auf das Filmbild, also körperlich oder haptisch oder wie auch immer. Und darin knüpfe ich also die Geschichte der Oberfläche. Für Russland, also trotz dieser parapsychologische Interesse an diesen haptischen Sehen und Wahrnehmung, war das nicht akzeptierbar, weil die Oberfläche war im russischen Diskurs ein negativ besetzter Begriff. Die russische Seele ist mit der Tiefe assoziiert. Die Oberfläche ist etwas, was in der westlichen Zivilisation passiert. Dort sind die Sinne der Menschen an die Oberfläche verlagert. Sie leben nur durch die visuellen Eindrücke. Und für Russland gilt all das, was unter der Oberfläche liegt. Und natürlich für Film, also wenn man im Film mit der Oberfläche und Tiefe arbeitet, also gehen wir nicht in die Metaphysik, sondern in andere Parameter, und diese Parameter können sehr, sehr materiell definiert werden, was die russischen Konstruktivisten in den 20er Jahren gemacht haben. Sie haben die Oberflächenbeschaffenheit von der Metaphysik und Tiefe und Parapsychologie abgetrennt und haben das als Materialien, als die Betonung der Materialität empfunden, die immer intensiviert werden musste, damit also dieses haptische Empfinden intensiviert werden kann. Rohes Holz, Eisenkonstruktionen, nasse Straßen, also das hat der russische Film der 20er Jahre immer betont, und auch im Gesicht, also im Körper, wurde diese raue Oberflächenbeschaffenheit entdeckt, mit Poren, mit Muttermalen, mit Schweißtröpfchen bei den ungeschminkten Gesichten. Und das ist natürlich nicht von der Beleuchtung zu trennen, weil sie also diese Oberflächenbeschaffenheit nur durch spezielle Ausleuchtung im Film sehen. Und gerade also über dieses Verhältnis möchte ich jetzt kurz sprechen. Und um die Differenz und den Bruch der 2000er Filme zu spüren, muss ich ganz kurz also zurückspringen, damit die Differenz spürbar ist, genauso wie mit diesen 3 Sekunden und 73 Sekunden, was die Länge der Einstellung angeht. Wenn wir also diese Geschichte, wie Licht- und Oberflächenbeschaffenheit miteinander in die Geschichte des sowjetischen Films kommuniziert haben, verfolgen, und ich habe nur schnell 3 Abschnitte genommen, 30er Jahre, 60er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre, also vier Abschnitte, sagen wir. Also sehen wir eine paradoxale Situation. Auch die Menschen, die nicht Slawisten unter ihnen sind, wissen 30er Jahre, Stalinzeit, Terror, Deportationen, Nachtverhaftungen, Angst, also irgendwas Dunkles. Dann 60er Jahre, Tauwetterzeit von Khrushchev, also es ist eine atmosphärische Metapher mit bestimmten Fluiden verbunden, also alles ist nass, alles ist, ja, taut auf, aber das ist die Öffnung, der eiserne Vorhang wird durchsichtig, also amerikanische, französische, italienische Filme kommen nach Russland, Stalin wird als Verbrecher aus dem Mausoleum entfernt, die Filmproduktion steigt auf 150, die Zensur ist gelockert, also es ist ganz andere Stimmung des Aufbruchs in den 90er Jahren, also diese Stimmung endet 68 mit dem Einmarsch der russischen Truppen, der Truppen des Warschau-Pakts, nicht nur Russen waren dabei, in Prag. Und in den 90er Jahren kommt Gorbatschow an die Macht mit der neuen Öffnung, also Glasnost und Perestroika, und das wird sehr oft mit dem Tauwetter verglichen, sind also Steigerung vom Terror und Nacht zur Öffnung und zum Licht. Wenn ich aber in die Lichtstimmungen der russischen Filme und in die Oberflächenbeschaffenheit der russischen Filme schaue, entdecke ich was ganz anderes. Das sind die Bilder der 30er Jahre, also die weiße Farbe dominiert, die das Sonnenlicht dominiert, viel Luft dominiert und die Filme also unterscheiden sich im Stil nicht von Hollywood-Filmen dieser Zeit, es sind auch die Welt der perfekten Illusion, aber mit der unmerklichen Montage, jedoch also ist die Konzeption des Sehens, die diese Filme propagieren, völlig anderes, weil es nicht darum geht, was sie auf der Oberfläche sehen, sondern das, was sie gerade nicht sehen. Also und das innere Sehen wird inszeniert und ins Bild gesetzt. Also diese Illusion und Realität sind voneinander nicht zu unterscheiden. Film objektiviert das innere Sehen und die Visionen, die eine Subjektivierung verneinen, weil alle Zeichen der Subjektivierung, wie sie in den 20er Jahren etabliert wurde, sich bewegende Kamera, also ausgefallene Blinkwinkel, betonte Blinkwinkel oder Unschärfe, verschwinden aus der Filmsprache der 30er Jahre. Diese Filmsprache suggeriert uns eine objektive Sicht, aber vergegenwärtigt wirklich die innere Vision in dieser Zeit. Und ein einzigartiger visueller Reduktionismus bestimmt den visuellen Stil, die Interieurs, die leer sind, in denen also keine Möbel vorzufinden ist, in einem Zimmer, in dem eine normale Familie, vielleicht sogar mit zwei Kindern leben, steht immer nur ein Stuhl und ein Bett. Und das ist nicht, also, das ist nicht ein Versäumnis des Szenenbildners. Man arbeitet mit der Leere, man arbeitet also ganz bewusst in allen Genres und ein Zimmer wird aus zwei weißen Wänden geschaffen und eine Ecke bildet das Interieur. Und diese Leere und die Ästhetik des nackten Bildes kommt von Lew Kuleshov, also der Name fiel schon heute, der Erfinder der schnellen russischen Montage, der alle nötigsten Requisiten in das Bild hereinbrachte und eine neutrale Oberflächenbeschaffenheit beschworen hat. Also alle Materialien, Wände, Fußboden, Decke, Möbel müssen geebnet werden und man verwendet nur unbearbeitetes helles Holz oder graue Samt, mit dem die Dekorationen ausgeschlagen sind. Man dreht den Teppich auf die Rückseite und diese glatte graue Oberfläche kann sehr gut das Licht verteilen und also man arbeitet mit dem Gegenlicht in der Kombination mit Seitenlicht, damit man alles also gut ausleuchtet, die Umrisse und sonst eben in diesem leeren, weißen, luftigen Raum bleibt und diese Oberflächenbeschaffenheit des Materials und die Textur wird auf Wasser, Glas und rohes, helles Holz reduziert, um das noch aufzuhellen, was sowieso schon hell ist. Und diese Ästhetik des leeren Bildes der 30er Jahre bestimmt die akustische Visualität. Und diese Visualität erlangt den Grad der absoluten Abstraktion der Wüste, in denen man am besten der Logik des inneren Sehens folgen kann. Und die Kameraleute vermeiden scharfe Lichtkontraste, Schattenspiele und setzen selbst beim Sonnenlicht auf die Aufhellung. Und da die Schauspieler meist in weiße Kleider gekleidet sind, wie Sie gesehen haben, laufen sie durch das Bild wie Sonnenblenden und verstärken das Licht noch. Dadurch entsteht eine metaphysische Stimmung und dieses Licht dematerialisiert die Körper der Schauspieler und produziert eine unheimliche Schönheit, also die Leere, diese Körperlosigkeit, es ist fast ein gnadenloses Sonnenlicht, das alles überstrahlt und mich eher an die Bilder von Kiriko erinnern oder Salvador Dali als an einen Realismus. Was passiert in den 60er Jahren? Also Zeit, Hoffnung, Widersprüche, Manipulationen. Im Film setzt sich der dokumentarische Diktus durch, also die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird in erster Linie als visueller Stil realisiert. Vertraute Dinge, alltägliche Umgebung, Kontinuität der physischen Existenz, Fluss des Lebens, Naturobjekte, Flüle verschiedener Stimmungen. Doch wie sieht's mit der Licht aus und mit der Oberflächenbeschaffenheit? Also die Menschen sind unrasiert. Also es ist kein Sonnenlicht, es ist Regenwetter, es regnet ständig, schlampige Wege, abgerissene Kleider, nicht geschminkte Gesichter. Also und die Fabel kann in der Kriegszeit angesiedelt sein, es kann die Verfilmung der klassischen Vorlage Dostojewski oder Tolstoi oder Shakespeare sein. Also es kann ein Zeitungsbericht sein, das ist in derselben visuellen Stil gestaltet und vor allem also das Tauwetter assoziiert bereits viel Wasser. Und Regen wird zur Mode im europäischen Film dieser Zeit und Claude Sauté, ein französischer Regisseur, in dessen Filmen immer regnet. Zu jeder Jahreszeit meinte, dass diese Mode aus dem japanischen Film kam, wo auch sehr viel regnet in dieser Zeit. Aber in Russland wurde dieser Regen zu fließenden Langeweile. Und die Kritiker meinten gleich, in der feuchten Luft des Tauwetters wurden unsere Filmobjektive beschlagen. Und in dieser Zeit formiert sich der visuelle Stil von Tarkovsky, der zusammen mit Vadim Yusov und Georgi Rerbak, seinen Kameraleuten, also neue Visualität erfindet. Also und bei ihm regnet es immer, doch ich möchte nicht auf den Regen zu kommen und ich werde schon nicht mehr einen Ausschnitt aus Tarkovsky zeigen. Was macht Tarkovsky? Er eliminiert das stechende Sonnenlicht der 30er Jahre und er setzt also auf ein kompliziertes Zusammenspiel der künstlichen und natürlichen, also kalten und warmen Licht. Er setzt auf, was Sie sehr gut hier sehen, also leider, also seine Bilder kann man nur im Kino sehen, der linke Teil des Bildes säuft ab, diese dunkle, aber es ist, wenn sie das ein bisschen dunkler macht, also es ist auch hier schon in Starker besser zu sehen, das ist sein Foto, also das Tarkovsky selbst als Fotograf gemacht hat und Sie sehen, er setzt auf dasselbe, also hier ist kein künstliches Licht, aber wir haben ziemlich viel Dunkelheit und das ist aus einem der letzten Bilder in Stalker, wo er mit denselben Kontrasten arbeitet. Also das Sonnenlicht ist weg, Dunkelheit kommt zurück, das Wasser kommt zurück und er verdichtet das bis ans Äußerste. Das ist noch mit einer speziellen Oberflächenbeschaffenheit gebunden, weil sein Blick verweilt auf den Materialien, die nicht mehr hell sind, die nicht rohes Holz, die nicht graue Samtoberfläche, sondern die Materialien, die im Moment des Zersetzens, des Verfalls aufgefangen sind. Und diese Poetik des Schwindens, des Verfalls, des Zersetzen verzaubert den Blick. Man meditiert bei dieser Poetik sehr, man meditiert bei diesen Bildern neben dem fließenden Wasser, neben dem Feuer, neben dem Wurzelwerk, neben dem Sand. Also er hat Vorliebe für diese Oberflächenbeschaffenheit, die keine feste Form annehmen, die sich immer verändern. Und wenn in seinen Filmen das Sonnenlicht aufkommt, ich zeige das nicht mehr, weil ich vielleicht später, dann ist es kurz vor dem Tod. Also das hier wird ein nördlicher Colgate inszeniert in Andrei Rublev. Und das ist mehr oder weniger Sonnenlicht, also winterliches Sonnenlicht, das wir sehen. Und in dieser Szene aus dem Spiegel, also das ist auch also bei Sonnenlicht gedreht. Und das ist die Szene, die einer Montageschnittfolge vorausgeht, in der die totale Annihilation gezeigt wird mit den Bildern aus Hiroshima. Also es ist wirklich so eine Einführung vor dem Tod. Und das ist an den Sonnenlicht gebunden. Und diese Poetik von Tarkowski, diese Oberflächenbeschaffenheit von rostigen Eisen, zerfließenden, abgebröckelten Farbe, Poetik des Verfalls, hat die Visualität natürlich sehr stark von Sakurov bestimmt und allen anderen Regisseuren, die in den 90er Jahren ihre Karriere anfingen. Also ich habe hier, das ist leider auch nicht sehen, ich habe die ein Bild vergrößert, das ist immer noch dasselbe Bild, was Sie in der Totale nicht sehen, um nochmal auf diesen Poet, diese Oberflächenbeschaffenheit des Verfalls hinzuweisen. Und in den 90er Jahren, in Perestroika-Zeit, also folgten die Regisseure, also diese Art von Oberflächenbeschaffenheit, aber sie änderten die Lichtverhältnisse. Sie setzten nicht auf dieses geheimnisvolle Dunkelheit von Tarkowski. Sie haben das volle Licht, das kalte Licht oder diese Oberflächen, die sich, die auseinanderbrechen, die verfallen sind, gerichtet. Und da sind nicht mehr Erinnerungsbilder, Träumen oder surreale Ruinen, also auf die Tarkowski seinen Blick, poetischen Blick gerichtet hatte, sondern man hat die Poetik des Verfalls also in der Alltag entdeckt und eben als die Interieurs, die das reale Leben quasi bestimmen, definiert. Wir sind in den öffentlichen Toiletten, wir sind in den Bahnhofsräumen, wir sind auf den Müllhalden und in diesen Räumen, also wo sie dieselbe Oberflächenbeschaffenheit wie in Stalker davor beobachtet haben, herrscht ein anderes Lichtverhältnis, wo sie die Hässlichkeit derselben sehen. Und man hat natürlich also auch diese Müllhalde als ein neues dekoratives Objekt entdeckt, also wie im Parallelenkino in dieser Zeit, doch oder in den Installationen von Kabakov. Doch die Filme der 90er Jahre, die Perestroika, erzählen uns in den schmutzigen Kachelwänden von eben diesen Toiletten, Arztzimmern, Milizräumen, erzählen uns von intimen, persönlichen Dramen, die sehr laut ausgelebt werden. Und die Katharsis passiert eben also in solchen Interieurs. Dasselbe wie in den 60er Jahren, in der Tauwetterzeit, mit dieser Oberflächenbeschaffenheit und mit diesen Lichtverhältnissen werden allerhand Geschichten erzählt, die historischen Sujets, die Verfilmungen, die modernen Sujets, also alles wird also dadurch erfasst. Und diese Oberflächen geschafft ist geblieben. Die nostalgische Melancholie Tarkowski ist in die aggressive Hässlichkeit verwandelt. Denn, also, und das macht dieses gnadenlose Licht. Und wie gesagt, also für mich ist es auch sehr stark mit dem Gestus der neuen Müllkunst, also, verbunden. Und das produziert jeweils, also ein Kommentar zu der jeweiligen Epoche. Wenn wir jetzt aber in die neue Welt reinschauen, und da möchte ich Ihnen also einen Trailer zeigen von dem Film Der Star, der gerade auf dem Kontrast der zwei visuellen Welten und zwei Oberflächenbeschaffenheit und zwei Lichtverhältnisse hinsetzt, auf die es mir ankommt.
Я все понимаю, что у актрисы самой героини должна быть совершенная фигура.
Заплакать сможет.
Сейчас. Мне вот деньги нужны на операции. Знаешь, сколько всего мне нужно сделать? Уши, грудь, губы, ноги. А сейчас что? Если не выглядишь как топ-модель, вообще рассчитывать не на что.
Как вам удается так потрясающе выглядеть? И при этом быть хозяйкой такого большого дома и мамой?
Она никак не может забеременеть. чтобы закрепить свои позиции.
Это мой дом, я тут живу.
Сергей Владимирович сказал вас больше, в общем, не пускать.
Если хочешь, можешь остаться. Мне как раз нужен кто-то с кем квартиру делить. Все бабки на нее уходят, как в дыру. Мне еще столько надо накопить на операции. А если ты не родилась топ-моделью, то что? Coffee, please, with milk. Круто, да?
У нас сейчас весь месяц проходит акция. Сделай две губы по цене одной.
Вам идет.
Жаль, нижняя, верхняя Скарлетт Йоханссон.
Да? А я хотела себе наоборот. Верхняя Джоли, нижняя Йоханссон.
Отпустите, пожалуйста. Девушка, вход только по пригласительной.
Dieser Film wird normalerweise, genauso wie Jelena von Zwergintsev, als Filme der sozialen Kontraste bezeichnet. Es gibt die Welt der einen Oberflächenbeschaffenheit und Lichtverhältnisse mit sehr viel Glas, mit sehr viel Glanz, mit der Hochglanzfotografie. Und es gibt eine andere Welt, die wir also an die 90er Jahre delegieren, mit diesen rauen Oberflächenbeschaffenheit, mit dem hässlichen Licht. Also die Oberflächenbeschaffenheit, die nicht glänzen. Und man sagt, ja, das ist die Geschichte von der Tausch, also im Film geht es um den Tausch der Rollen von einer schönen und reichen Dame aus dem Townhaus, die eine Tasche, die $40,000 kostet, rumträgt, und der armen und kranken Mädchen, das da in der anderen Behausung Haus, die Sie kurz gesehen haben. Für mich geht es um, in erster Linie, und der Film setzt wirklich darauf, um diese zwei visuellen Welten, die gegeneinander ausgetauscht werden und die für mich also den Bruch, der den sowjetischen Film durchgemacht hat, von den 90er Jahren zur 2000er Jahre durchläuft. Und in diesem Sinne ist es ein selbstreflexives Film, also Selbstreflexion über das, wo der Film angekommen ist und wo das Filmbild angekommen ist. Und die Betonung dieser neuen Oberfläche im neuen Licht ist nicht nur die oberflächliche Konstatierung von Petrodollar, der Russen, und ihre Fähigkeit zum Konsum im westlichen Stil oder ihre Fähigkeit, diese Interieurs aus Glas zu bauen mit sehr vielen Reflexen. Es ist ein tiefer Bruch von der metaphysischen Tiefe der slawischen Seele, also von denen sich das neue Russland verabschiedet und auch die Sinne an die Oberfläche verlagert und die Sprache der stummen Dinge beschwört oder der stummen Körper. Was bedeutet das? Also die neue Brust oder die neuen Beine? Und wie soll das verstanden werden? Doch wenn wir zurückblicken, und ich komme jetzt schon zum Schluss meiner Ausführungen, wenn wir versuchen zurückzublicken in den 30er Jahren mit diesem metaphysischen Licht, das die Körperlichkeit auflöst, in der Zeit des schlimmsten Terrors, zu den 60er Jahren, zu der gesellschaftlichen Lockerung, wo es immer dunkler und dunkler und dunkler wird, und in die 90er Jahren, wo es ganz offen wird und es plötzlich landen wir in einem totalen Verfall bei dem glanzlosen Licht, also merken wir, dass der Film ein sehr eigenartiges Kommentar zu der Epoche entwickelt. Und ich möchte nicht dieses Kommentar sehr, wie soll ich sagen, oberflächlich politisch deuten. Also die Kunst produziert die Lüge, der 30er Jahre oder der 60er Jahre. Die Kunst produziert ihr eigenes Kommentar zu der Stimmung der Zeit. Und vielleicht sagt uns dieses Licht der 30er Jahre mehr über diese Epoche, als unsere Vorstellung, dass die Kunst dieser Zeit eine Lüge oder eine Illusionswelt produzierte. Und vielleicht sagt uns die Bruch zu der neuen Oberflächenbeschaffenheit in der 2000er Jahre, in dem die Helden sich zwischen der alten Welt, der Tschernuche der 90er Jahre und der neuen Welt, der Glasreflexe entscheiden, auch etwas Neues über, ja, über die Wahl der Russen, was für Bilder und was für Kommentare und was für Stimmungen diese Filme produzieren. Also, und ich sage, das ist die künstliche Welt, also die wir beobachten, die ich in keiner Weise als, wie soll ich, Abbild der Realität Russland betrachte. Aber an diesen beiden Kriterien, hoffe ich, konnte ich Ihnen also den Bruch vermitteln, den ich als eine ungeheuerliche Entwicklung, also sehr radikale Entwicklung, beobachten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.